meine letzte Predigt. Ich hoffe nicht die letzte Predigt da, aber als angestellter Pastor. Und von dort her so ein Rückblick, aber auch natürlich in die Bibel hineinschauen. Welches Lebensmotto hat mich durchs Leben begleitet? Und das Lebensmotto, ich will helfen mit dem, was mir selber geholfen hat. Das Lebensmotto, ich habe das dem wahrscheinlich nicht so gesagt, ist ein Gedanke gewesen, den ich bekommen habe, denke ich, von Gott, den ich so ein bisschen rund und matur mir überlegt habe, wie soll es weitergehen, was soll ich studieren. Es war klar gewesen, ich will etwas, wo es um den Mensch geht. Da kommt Theologie in Frage, da kommt Psychologie in Frage. Was das natürlich alles so genau bedeutet, was man dann da studiert, auch bei der Theologie, so Kirchengeschichte und Religionsgeschichte und so, habe ich natürlich alles noch nicht gewusst, aber wir müssen entscheiden. Und dann ist der Satz eigentlich in mir hineingekommen, ich helfe mit dem, was mir geholfen hat. Und die Bibel, also auch von daher das Studium der Bibel, das hat mir geholfen. Ich war schon dazumal hochgradig sehbehindert und habe mich immer wieder auseinandersetzen mit meinen Grenzen. Das kann ich nicht wie die anderen. Ich bin nicht wie die anderen. Und ich habe dann so in Kinderstundenarbeit, also Mittwochnachmittag, biblische Geschichten gehört und bin fasziniert gewesen. Da ist der Jesus und der kümmert sich auch gerade so um Randfiguren, um den Bartimäus und andere. Und das hat mir geholfen. Das ist eine, wo mir hilft, mein Leben zu meistern. Und so hat mich das interessiert. Also von dort her, helfen mit dem, was einem selber geholfen hat, ist ja eigentlich das Motto, hey, ich habe Hilfe gebraucht. Ich habe Hilfe in Anspruch genommen, ich habe Hilfe erfahren. Und mit dem kann ich nun anderen helfen. Und das ist natürlich jetzt, Dankbarkeit ist auch in meinem Motto inne. 40 Jahre Pastor sein, ein Pastor mit offensichtlichen Grenzen, ja, ist einfach eine Gnade. Gott hat mich können brauchen, mich wollen brauchen in meinen Möglichkeiten zum Bau von seinem Reich, zum Bau von seiner Gemeinde. Jetzt möchte ich weiterziehen eigentlich zu Lebensmotto von anderen, die ähnlich tönen. Will ich jetzt nicht einfach da Rückblick machen. Das habe ich für mich auch gemacht. Wie vielen Menschen habe ich wohl können helfen? Das ist dann zwischen der Andacht da dort und wieder die Fragestellung, habe ich überhaupt können? Also, das hat dann ein bisschen Wellenbewegungen gegeben, von auf und nach gegen runter in der Selbstbewertung. Aber wir wollen jetzt in dieser Predigt das Lebensmotto oder eins von denen von Paulus und dann von Johannes der Täufer anschauen. Es sind natürlich Lebensmotto, die mich angesprochen haben und darum habe ich sie gewählt. Das jetzt vom Paulus steht in 2. Korinther 1, 4. Wir wollen dann auch die Verse ringsum auch ein bisschen anschauen. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Der Paulus, ein hervorragender Theologe, hat jetzt nicht einfach gesagt, also wenn ich jetzt einen Mensch vor mir habe, der Ermutigung braucht, der Trost braucht, also vielleicht da noch in Klammern gesetzt, im Griechischen ist das ein Wort Trost und Ermutigung, aber es ist schon schwierig zu übersetzen, weil Trost heutzutage nur mit Trauer und dann braucht man Trost. Aber es ist ein viel breiteres Wort. Also hat Paulus, hervorragender Theologe, hat jetzt nicht gefunden, wenn ich muss trösten und ermutigen, neue Lebensmut jemandem geben, dass er weiterleben kann, dass er fröhlich werden kann. Dann muss ich da die verschiedensten Schriftrollen führen und eine schöne Verheißung, ein schönes Trostwort raussuchen und dem einfach sagen. Er hat das geistliche Prinzip kapiert, das geht durch seine Person durch. Er muss es selber durchleben. Er muss es empfangen. Er muss es dann verinnerlichen. Es ist nicht einfach eine Methode, um ermutigen, um trösten. Das hat mit seiner Person zu tun. Sozusagen, helfen mit dem, was einem selber geholfen hat. Trösten mit dem, was einem selber getröstet hat. Natürlich war das ein unangenehmer Weg, weil er ist durch viele Nöte durchgegangen. Und als ich dann mein Lebensmotto so ein bisschen in mir hinein zurecht gesagt habe, für die Studienwahl, habe ich auch nicht gewusst, durch wie viel Nöte und Sachen, wo ich Hilfe brauche, ich überall noch durchgeführt wird. Aber das ist im Paulus sein Lebensmotto und sein geistliches Prinzip und soll auch zu unserem werden. Einfach das, was wir jetzt durchleben, durchhatschet und dann als Trost verinnerlicht, das kann zur Ermutigung für den anderen werden. Natürlich gibt es auch Situationen, wo ich einfach jetzt Seniorenbesuch mache. Welches Wort passt jetzt für die Personen am besten? Aber es sind immer Worte, wo selber mir als Verheißung wichtig geworden sind, ich kämpfe drin. Es heisst nicht, dass man eigentlich immer alles selber durchleiten haben müssen. Selber gescheit sein, dass man einen Gescheiten verstehen kann. Selber Single sein, dass man Single verstehen kann. Oder Kinderlose. Das müssen wir nicht an alles sein. Aber es sind immer die ähnlichen Kämpfe. Wo da kommt, Gott, meinst es du gut? Wieso enttäuschst du mich? Und einfach so ein bisschen die gleichen geistlichen Kämpfe oder seelischen Kämpfe sind zu finden in den verschiedensten Nöten. Wie Paulus sagt, oder? In irgendeiner Not. Es muss nicht die gleiche sein, aber das geht durch. Das ist das Prinzip, ich tröste mit dem, wo mich tröstet hat. Es heisst natürlich jetzt, dass man muss das selber können auch durchdenken. Wieso bin ich jetzt frustriert? Ich mag mich an ein Gespräch erinnern, es ist schon weit zurück, so ein Gruppengespräch gewesen, oder ich gestellt in der, was machen wir, wenn wir frustriert sind? Und einer sagt einfach, ja, ich mache nichts, ich warte dann einfach, bis ich nicht mehr frustriert bin. Das ist auch eine Antwort. Aber ich gehe immer anders davor und ich denke, der Paulus auch, sagen wir, was enttäuscht mich? Was machen jetzt genau meine Gefühle? Was sagen jetzt meine Gedanken? Ich mache es ab und zu auch schriftlich, um reflektieren, Selbstreflexion. Was geht in mir vor? Und ich mache es dann vor Gott auch. Und was tröstet mich? Was gibt mir die neue Sicht? Wo korrigiert mich der Heilige Geist? Also wir müssen wie die Vorgänge in uns können realisieren und dann auch können kommentieren, dass es zum Trost wird für die anderen. Aber einfach eine wichtige Botschaft auch für dich. Was du immer für eine Biografie hast, du kannst mit dem, was du hast, du musst nicht Held sein, aber du kannst mit dem, was du erlebt hast, zum Trost werden für andere. Mein Interesse, lese ich Bücher oder Artikel von anderen Menschen. Wie haben sie das erlebt von anderen Christen? Wir alle profitieren auch von anderen und können so auch Tröster werden mit unserer Biografie. Gehen wir zu, also wir bleiben jetzt noch bei dem Lebensmotto von Paulus aus 2. Korinther 1. Gott in unsere Schwierigkeiten einbeziehen und sich öffnen für den Trost in seiner Barmherzigkeit. Wir hatten den Vers 4, also Trost, trösten mit dem, was einem selber tröstet hat, im Vers 3, also dem gerade vordran, und das ist eigentlich der Briefanfang, oder? Seit der Paulus, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt, und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Also das ist, er hat viele Nöte, und der Trost, die Ermutigung in all dem inne hat ausgelöst, dass er kann starten mit einem Lob. Also es ist so ein ähnlich oder gleich wie jetzt der Thomas in der Moderation gesagt hat, Lebensmotto von der Dankbarkeit. Einfach so, das wird langsam transformiert. Es ist nicht einfach ein Lobpreis abgehoben von den Schwierigkeiten, so ohne Bodenhaftung, oder einfach, oh Gott, du bist gross und du bist barmherzig und wie lieb bist du, oder? Sondern aus dem raus kann er zurückdenken, muss nicht bitter werden, sondern kann sagen, gepriesen. Barmherzigkeit. In all diesen Nöten hat er Barmherzigkeit erfahren. Barmherzigkeit ist Liebe, die hilft. Der barmherzige Samariter war Liebe, die hilft. Es war nicht nur Liebe, die Not sieht, wie der Priester und der Levit, oder? Also das geht um das Gleichnis von Jesus, oder? Wo vorbeiläuft. Sie haben vielleicht Not gesehen, vielleicht auch noch ein bisschen Empathie, oder? Also dem geht es jetzt wirklich recht schlecht, oder? Der hilft. Natürlich kannst du und ich wahrscheinlich nicht immer in der Not genau realisieren, wo Gott jetzt barmherzig eingreift, wo er eben aus Liebe hilft. Aber ich finde es so faszinierend, oder? Also wörtlich heisst es der Vater der Barmherzigkeiten. Barmherzig ist nicht so ein Gedusel, so ein schönes Gefühl, sondern das ist Hilfe, vielleicht verborgene Hilfe. Und wenn ich so frustriert bin, dann und zwischendrin auch Mühe habe mit Gottes Liebe, ich habe jetzt nicht so Mühe, dass er ein allmächtiger Gott ist, wenn er das Universum und alles geschaffen hat, das kann ja nicht einfach durch einen Urknall sein, dass jetzt das sich so richtig drüllt und alles macht, die Sterne, oder? Aber mit seiner Liebe. Ist das ein Gott von der Liebe? Und dann fange ich an, eben die Liebe zu tanken. Mich mit diesen Stellen zu trösten. Er ist ein Vater der Barmherzigkeit. Und so kann ich wieder anfangen, Gott wirklich zu loben und dankbar zurückzuschauen. Ich denke, der Paulus hat auch, wenn er zurückgeschaut hat, auf die grösste Barmherzigkeit können zurückschauen. Auf seine Lebenswende. Er war ja ein strammer Theologe, schon seit Geburt zum Anfang an, oder? Nur einfach von einer ganz anderen Theologie. Die Theologie, das ist das Gesetz von Gott. Gott sagt, was wir zu tun haben. Und das muss man durchziehen, das muss man durchboxen, oder? Man muss den Menschen lehren, wie sie richtig leben. So recht, moralisch. Und dann hat es natürlich plötzlich andere gegeben, die da von Jesus geredet haben. Und der Messias wird ja kommen, oder? Aber dass der am Kreuz am Schluss stirbt, das ist jetzt einfach nicht mehr biblisch, oder? Also gewisse alttestamentliche Texte, die darauf hinweisen, die hat er einfach rausgefiltert, weil das Gesetz ja wichtig ist, oder? Also ist das Blasphemie, das ist Gotteslästerung. Und eben Hardliner, oder, die muss man aus dem Weg schaffen, muss die reine Lehre haben, ohne Liebe, einfach so, wumms, weg, verfolgt. Und dem erscheint der Vater der Barmherzigkeit. Und sagt, hey, ich vergib dir, kehr um. Und nicht nur das. Ich brauche dich. Also so eine grosse Barmherzigkeit. Nicht nur, ja okay, also ich trage das jetzt nicht mehr nach, sondern ich brauche es als dich, als grossen Missionar. Also die Liebe, die Barmherzigkeit, danke, der Prozess gab vom Trost, von der Ermutigung, das braucht eben eine gewisse Verinnerlichung. Und ich habe gemerkt, im Prozess, im Leben auch als Pastor, Zeit mit Gott ist eine sehr wertvolle Zeit. Dort einfach so zusammen sein mit Gott, dort darfst du nicht abschränzen. Du gehst an deinem Glück vorbei. Es ist nicht immer so, aber ich spüre die Tendenz, wenn ich viel Zeit verbringe mit Gott, geht es mir wohl. Zeit mit Gott verbringen hat einen Zusammenhang mit unserem Wohlbefinden, mit dem Prozess von Not und Schwierigkeiten, von Trost empfangen, von das Verinnerlichen, Verarbeiten und so auch ein Ermutiger und Tröster werden. Also wenn wir jetzt nochmal einen Vers nehmen aus dem 2. Korinther 1, Vers 6. Geht es darum, er macht Mut, oder? Und ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Das werden dann nicht nur Worte. Tröstliche Wort, das wird Kraft. Das gibt Lebensmut. Das gibt Mut, um wieder aufzustehen. Wenn man niedergeschlagen ist, einfach weiterzugehen. Not ist vielleicht noch die gleiche. Und der Paulus in seiner Missionsreise, eine Not nach der anderen und Verfolgung ist gekommen. Er ist nicht liegen geblieben. Er ist weitergegangen. Aber er hat gewusst, ich, Paulus, brauchen Trost und Ermutigung. Also so ein bisschen das Motto, helfen mit dem, was einem selber geholfen hat, das wäre der Grundgedanke. Meine Person, meine Biografie zählt. Gehen wir jetzt als nächstes zum Johannes der Täufer. Sein Lebensmotto, wo man kann jetzt sagen, es geht darum, dass die Aufmerksamkeit auf Jesus gezogen wird und nicht auf sich selber. Johannes 3, Vers 30 sagt er, also Jesus, muss immer grösser werden und ich immer geringer. Kann man sich noch gut merken. Es ist so eine Wechselwirkung. Eine wichtige Wechselwirkung. Es könnte nicht beide gross sein. Was heisst denn echt gering sein? Sich abmachen? Sich als nichts, als taugen nichts? Also, dem müssen wir jetzt ein bisschen nachspüren, oder? Also, das ist auch eine ganz bestimmte Situation, wo das Lebensmotto jetzt zum Tragen kommt. Machen wir zuerst einmal uns Gedanken über, er muss immer grösser werden, also Jesus. Also natürlich, Jesus ist gross. also Jesus gross machen, oder? Wie macht man das eigentlich? Er ist ja schon gross. Aber er muss gross werden in unserem Blick, in unserem Denken. Also so sagt eigentlich der Täufer, Johannes der Täufer, ich wette, dass ich die Wesenszüge von Gott noch viel besser verstehe. Natürlich weiss ich, und ihr auch ohne Theologiestudium, oder Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist gütig, und er ist eben barmherzig. Aber dass das in unser Herz hineingeht, dass das wirklich gross wird, das muss passieren. Wörtlich übersetzt heisst es ja eigentlich, er muss wachsen. Natürlich, wenn man wächst, dann wird etwas immer grösser. Aber wachsen heisst auch, dass es braucht Zeit, oder? Also wachsen, peng, und dann ist es 2 Meter gross, oder? Das wissen wir, das passiert nicht. Also immer langsam ein Prozess, Jesus grösser werden. Also was heisst das jetzt? Da wollen wir uns ein bisschen die umliegenden Verse uns noch anschauen, im Zusammenhang inne. Also es geht eigentlich darum, in dem ganzen Zusammenhang, dass da der Johannes der Täufer, er hat Jünger gehabt und hat am Jordan getauft. Und dann ist Jesus gekommen und hat Jünger gehabt und auf der anderen Seite vom Jordan getauft. Und dann sind immer mehr Leute zu dem Jesus gegangen, sich taufen lassen, und immer weniger zum Johannes der Täufer. Und das ist dann seinem Gefolge aufgefallen und die haben dann gewisse Fragen gestellt. Und Vers 27, also das sind ein paar Vers vor seinem Lebensmotto, er muss wachsen, ich abnehmen, sagt er, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Also das ist ein Teil von dem, Jesus wird gross. Er spürt, wir spüren die Abhängigkeit. Wir können es uns nicht selber nehmen. Wir können uns den Lebensmut, die Lebenskraft, die Hoffnung, die Liebe, den Glauben, wir können das nicht selber nehmen. Das muss in uns innen entstehen. Da braucht es Frucht des Geistes. Einfach so, das wird geschenkt. Wir können uns öffnen dafür, aber wir sind so ganz abhängig. Wie oft habe ich schon müssen sagen, Gott, du kommst dran, ich mag nicht mehr. Ich habe meine Ohnmacht gespürt und gesagt, jetzt braucht es eben das vom Himmel, das Geschenkte. Und das ist, dass Jesus gross wird, dass man spürt, wir sind total abhängig von ihm. In dem, was wir können und was wir nicht können. Auch Gaben, auch Fähigkeiten, die menschlichen und die geistlichen, die können wir uns nicht nehmen, die sind gegeben. Und dann hat Johannes der Täufer müssen lernen und wir lernen zu akzeptieren, ja, das sind Gegebenheiten. Eben Gegebenheiten. Das ist gegeben. Das ist eine Platzanweisung. In dem Zusammenhang sagt er, nämlich, der, wo jetzt da ist, wo jetzt mehr Zulauf hat mit den Taufen, das ist der Ritter. Das ist der Messias. Ich bin nur der Wegbereiter. Und das ist der Bräutigam. Und ich bin nur der Freund vom Bräutigam. Also einfach klar, der Johannes, der Täufer, hat eine Platzanweisung gehabt, was er ist. Und was er nicht ist. Und das ist natürlich der Prozess, wo ich immer wieder durch musste. Man vergleicht sich auch so gern, oder? Und da ist natürlich jetzt auch der Vergleich von den Jüngern vom Johannes, oder? Mit dem von Jesus, oder? Und sie haben jetzt weniger Zulauf. Man vergleicht sich. Man vergleicht sich, ich vergleiche mich mit den anderen Pastoren im Pastorenteam. Die sind so mobil. Die können viel mehr, ich bin so eingeschränkt, oder? Die können auf Leute zu, so einfach so. Beim Predigen können die hin und her laufen, oder? Die können irgendwie da mit den Händen um, oder? So Gestik, oder? Das kommt viel besser an. Und dann können sie noch schöne Bilder zeigen mit dem Beamer, oder? Die können das viel besser. Wette ich doch auch. Und einfach können Ja sagen mit der Platzanweisung. Wir haben nichts, wir können uns selber nichts nehmen. Es wird uns geben. Der barmherzige Vater gibt und gibt die Platzanweisung. Schreib dir das auch in dein Herz rein. Wenn du willst, dass Jesus gross wird in deinem Herz, heisst es auch, er hat dir gegeben, was du brauchst und einen gewissen Platz. Und den Platz hast du, der andere nicht. Du kannst dich vielleicht vergleichen. Aber jeder Beziehung, wo Neid und Eifersucht herrscht, das geht kaputt. Ich will sein und haben wie der andere. Also das heisst einmal, Jesus wird gross. Er gibt. Wir sind ganz, total abhängig von ihm. Und es heisst auch, dass die Inspiration von ihm kommt. Also wir kreisen immer um den Vers 30 aus Johannes 3. Jetzt der 31, also gerade der nachher kommt. Oder? Der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Punkt. Das heisst einfach, wir können uns gute Gedanken machen, aber wir haben immer einfach unsere irdische Sicht, nicht unbedingt die sündige Sicht, aber wir sind einfach Menschen und wir brauchen die Offenbarung, wir brauchen die Inspiration. Und das ist mir immer wieder bewusst beim Predigen oder wenn man auch zurückschaut, so ist das auch eine gute Predigt gewesen. Da gibt es menschliche Feedback, aber eigentlich hätte ich mal so einfach klares Feedback von Gott. He? Einfach so am Schluss von einer Predigt können Sie sagen, ja, Christoph, was du da so predigt hast, das hätte ich eigentlich so in dem Sinn auch gemeint, als ich die Bibel geschrieben habe, oder? Aber vielleicht würde er sagen, so, also, ja, schon, oder? Aber so. So das, was jetzt du gesagt hast, habe ich eigentlich gar nicht gemeint, oder, als ich die Bibel geschrieben habe. So ein Feedback. Aber irgendwie so ganz klar kommt es nicht raus. Ich bin am Forschen und ich nehme die Sache ernst. Und es ist wichtig, dass man in die Bibel forscht. Das ist unsere Offenbarung. Und nicht einfach so ein bisschen, ja, ungefähr habe ich es verstanden, oder? Sondern ein bisschen durchforschen, das braucht Zeit, das ist wichtig. Aber wieso habe ich eigentlich nicht immer so klares Feedback von Gott? Und als ich darüber nachdenke, habe ich gedacht, ist das so ganz wichtig? Es ist sicher wichtig, dass man ganz sauber mit der Bibel schafft. Aber dann das Eigentliche ist ja, wenn ich jetzt predige, dass das bei euch ankommt, meine Worte, mein Erleben, meine Biografie in eure Biografie hineinpasst, das muss der Heilige Geist machen. Also ist wahrscheinlich das Wichtigste, der Heilige Geist, was er macht. Aber wichtig ist, denke ich, in der ganzen theologischen Auseinandersetzung, auch in den Freikirchen drin, einfach das Bewusstsein, wir sind Menschen, unsere Sicht ist Stückwerk, oder? Was wir reden, ist aus irdischer Sicht. Das heisst nicht, es ist alles falsch. Aber wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, also sicher nicht im Zentralen, ob Jesus Gott der Sohn war und verstanden ist und unsere Sünden getilgt hat, aber so in anderen Fragen, wenn man einfach im anderen sagt, hey, also ich sehe es biblisch und wenn du anders siehst, bist du unbiblisch, bist nicht bibeltreu, also das widerspricht dem, dass wir Menschen auf dieser Welt sind und eine eingeschränkte Sicht haben. Also jetzt, das Jesus gross machen, heisst eigentlich, seine Eigenschaften immer besser erkennen, die totale Abhängigkeit spüren und praktizieren, kann man sagen, und wissen, wir brauchen die Offenbarung von der Bibel. Jetzt ist der andere Teil noch. Er muss wachsen, also er muss gross werden, ich abnehmen, ich gering werden. Und das spricht natürlich jetzt für einfach unser Minderwertigkeitsgefühl an, oder? Also das haben wir eigentlich schon immer gewusst. Es ist eigentlich nichts. Weißt, was wir machen, ist ja eigentlich nichts. Oder? Also was wollen wir eigentlich schon? Oder, aber das Wort meint nicht das. Das Wort kommt zweimal, also der Johannes bringt es einmal für sich. Also es kommt nur dreimal im Griechischen, im Neuen Testament vor. Einmal für den Johannes der Täufer, wie er es braucht, und zweimal für Jesus. Hebräer 2 ist Vers 7 und 9. 9 ist da auf der Folie drin, und das sind die anderen beiden Vorkommen. Und heisst, Jesus ist gering geworden. Das heisst, er hat seine Herrlichkeit im Himmel verlassen, ist auf die Welt gekommen, nicht einfach als nichts und niemand, sondern als Messias, einer, der etwas zu sagen hat und hat sein Leben hingegeben am Kreuz zur Vergebung der Sünde. Das ist gering. Er hat nicht einfach gesagt, hey, was bringt es mir, oder? Ich drohne da im Himmel oben, was soll ich jetzt da mich anschnöden lassen und anfeinden lassen von diesen Menschen da auf dieser Welt? Ich bleibe im Himmel. Nein, gering werden heisst Nein sagen, wenn es darum geht, könnte ich einen Weg wählen, wo ich zu grösserer menschlicher Ehre komme. Und das ist natürlich dann etwas, wo jetzt Johannes der Täufer hautnah erlebt hat. Sein gering werden und ein Ja haben dazu. Also ihm sind jetzt die Leute weggelaufen. Zu Jesus weggelaufen, aber sie sind ihm weggelaufen. Einfach aus seiner Kirche raus. Also, dort, wo er war, ist einfach, die sind jetzt zum anderen. Und er steht allein da. Und ein bisschen blöd in den Augen von seinen Nachfolger, von seinen Jüngern. Aber es ist noch viel schlimmer gekommen. Er ist ins Gefängnis gekommen. Und im Gefängnis auch umgekommen. Er hat nicht nur wenig Leute gehabt, sondern am Schluss nur noch vier Wände um sich herum. Und da durch Seitenlosigkeit und so einer Sexarbeiterin, wie man heutzutage würde sagen, wegen dem ist er ums Leben gekommen. Mhm. Also gering werden kann recht als Leben gehen. Also real. Es ist nicht einfach nur so eine innere Haltung, weißt du, so, sondern ein Ja sagen zu Weg, wo du in dieser Welt nicht gross rauskommst. Aber wenn nicht nur gering sie jetzt auf das hinschauen, sondern abschliessen mit einem Vers. Es ist der Vers 29. Der Vers 29 also ist ja der 30, ist ja, er muss gross werden, ich gering werden, oder? Und dann heisst es, er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams, also das würde sich bezeichnen, steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Geheimnisvoll, he? Gering werden und noch Freude. Also irgendwo Demut und Dienen ist mit Freude verbunden. Jesus wird grösser, Jesus wächst. Die Freude an Jesus wächst. Wenn wir ihn haben, dann haben wir das Wichtigste. Er erfüllt unser Leben. Mit Jesus unterwegs sein heisst nicht einfach, jetzt darf ich das nicht mehr und muss dir Nein sagen, sondern die Freude wächst, ist vollkommen. Freude über den Bräutigam. Und das wünscht ich weiter mir und euch. Einfach das Erleben. Ein Lebensmotto, das die Freude erfüllt. Die Freude in dir. Das ist ein Leben, das von Freude, von Sinn erfüllt ist, wie im Paulus sieht. Ich tröste mit dem Trost, den ich empfangen habe, in all meinen Schwierigkeiten und Nöten. Und so kann ich andere authentisch, ehrlich trösten. Und der Johannes, der Täufer, ist im Umbruch in Jesus wie gross. Ich kann sagen, das ist gut. Jesus soll gross werden in meinem Leben hinein. Und gross auch die Freude über den Bräutigam. Dann will ich beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort Impuls gibst. Impuls für ein gutes Lebensmotto. Nicht viel Geld, eine riesige Karriere, viel Fun und was weiß ich mal, was wir für Lebensmotto bewusst oder unbewusst leben können. Wir werden vor dich kommen. Du bist unser Lebensmotto. Dankbarkeit ist unser Lebensmotto. Aber auch, dass du uns willst brauchen. Ich danke dir, ja, dass du mich hast 40 Jahre gebraucht. Brauchst du mich weiterhin. Aber schreib du auch in jedes Herz von deinen Menschen in dem Gottesdienst rum. Du bist ein barmherziger Gott, der Schuld vergibt und er sagt, jetzt will ich dich brauchen. Genau dich, an dem Platz, mit deiner Biografie. Amen.